Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen bei Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Großstadtdschungel. Zusammengestellt von Masterstudierenden der Fink.Hamburg Redaktion an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Am Mikrofon Karl-Lukas Gebhardt. Hamburg ist ein Großstadtdschungel. An jeder Ecke wird man überschwemmt von Eindrücken, von Gerüchen und Klängen. In dieser Sendung widmen wir uns ein paar dieser Eindrücke. Aber um zunächst erstmal den passenden Vibe für die Beschäftigung mit dem Großstadtdschungel Hamburg zu erzeugen, starten wir mit einem Klassiker. Einem Lied aus Hamburg, das es schafft, das Wesen Hamburgs zu erfassen und für unsere Ohren aufzubereiten. Den City Blues der Beginner.
Das ist Hamburg,
Hamburg City.
Und die Sonne scheint nicht. Nein, es ist.
Der Sommer ein Witz, der schöne Tag am See endet mit Donner und Blitz. Der Wind peitscht, Kragen hoch, Kopf runter, Tunnelblick. Die Pullis und Jacken machen magersüchtig, gepummelig. Wir müssen mit allem rechnen, weil man hier sonst erfriert. Deswegen wirken wir so komisch und so kompliziert. So viele Strapazen und dennoch kein Grund umzusiedeln. Das Herz am rechten Fleck, die Füße in Gummistiefel. Der Grund, warum wir Menschen gern leben, weil die Leute erst fühlen, dann denken, dann reden. Und egal wie es nervt, das ständige Grau, das Sonnenlose. Wir zeigen stets Flagge, rot-weiß, die Pommessoße. Ich sage, Hamburg ist die Hälfte von zwei. Die schönste, die Nummer eins, das Gelbe vom Mai. Und statt unsympathisch, jung, dynamisch wie Friedrich Merz, ist hier alles laid back, relaxed und Friese scherb. Hamburg, nicht verwechseln mit Hanswurst. Denn selbst der kleinste Pimmel hier ist nicht ganz kurz. Also scheiß auf die Banativ, Bedativ, Cora. Dafür haben wir Musik, haben die Kiez, haben die Flora.
Oh ja, scheiß drauf, wir sind's gewöhnt. Wir finden's schön. Und außerdem mach ich im Süden von der Elbe. Da ist das Leben nicht dasselbe.
Yes, yes.
Denn im Süden von der Elbe, da sind die Leute nicht dasselbe.
Yes, yes.
Fuck, fuck. Es ist arschkalt, scheiß Sturm und es regnet wieder. Apotheker fahren Porsche dank der Antidepressiva. Das ist kein Winter, nee, wir haben das jeden zweiten Tag. Das ist Hamburg, Mann, willkommen in meiner Heimatstadt. Ist doch klar, dass so ein raues, kühles Klima prägt, sich über Jahrhunderte auf die Gemüter niederschlägt.
Heißt,
nicht mit jedem reden und nicht jeder Sau trauen. Wir brauchen eine kleine Weile, bis wir auftauen. Man glaubt's kaum, aber dann sind wir echt kuschelig. Hamburg ist ein derber Beat, schön und schmuddelig. Und der Hafen, der ist das Herz, die Baseline. Fuck Internet, wir waren schon immer mit der Welt eins.
International.
Weite See und weiter Horizont. In Deutschland sind wir damit fast allein wie Robinson. Doch ich liebe das und bin dankbar für die Einflüsse,
ja.
Dankbar für St. Pauli, Altona und Einstritte.
Ich
bin stolz darauf und trink mein Holzen aus. Und weiß, dass man zum Feiern keinen Himmel ohne Wolken braucht. Nee, Mann, man braucht nur Tempelhof, guten Pulkar.
Oh ja, ja, das ist meine Stadt. Schön und abgefuckt, in dicke Klamotten eingepackt. Ihr labert mich keiner voll, will keiner ein Autogramm. Woanders sind sie sowas arrogant. Hier nicht, hier kann man chillen, machen was man will. Und dabei euch im Süden von der Elbe. Da ist das Leben nicht dasselbe. Denn im Süden von der Elbe, da sind die Leute nicht dasselbe.
Yes, yes.
Ich sag im
Vegas.
die Beginner mit City Blues. Das Ding ist 2003 im Album Action Blast Heroes erschienen und trotzdem ist es heute immer noch politisch hochaktuell. Die haben sich halt schon damals mit Friedrich Merz auseinandergesetzt. Die Beginner stehen für Hamburg, noch spezifischer für Hamburgs Stadtteil Eimsbüttel. Beschäftigt man sich mit den Stadtteilen, dann stellt sich irgendwann die Frage, wie eigentlich so ein Stadtteil entsteht. Dieser Frage ist Lennart Albrecht nachgegangen. Nicht weit von der Hamburger Innenstadt zwischen der Hafen City im Norden und der Veddel im Südosten bekommt Hamburg mit dem kleinen Grasbrook in den kommenden Jahrzehnten einen komplett neuen Stadtteil zum Wohnen, Arbeiten und Leben.
Der kleine Grasbrook ist geprägt von Lagerhallen, die in die Jahre gekommen sind, zugewachsenen Bahngleisen, Hafenkran und vielen Autos. Obwohl der Ort zu drei Seiten vom Wasser umgeben ist, versperren heute noch Sturmflutschutzmauern und Stacheldrahtzäune den Weg an die Elbe und die Hafenbecken. Aus östlicher Richtung weht ein Duft von Kakao aus einer benachbarten Schokoladenfabrik herüber. Hier, nur gut 2 Kilometer von der Innenstadt entfernt, werden schon bald die Flächen für den Bau eines neuen Stadtteils vorbereitet. Von der ersten Idee bis zum neuen Stadtteil dauert es 20 bis 25 Jahre. Susanne Bühler ist Pressesprecherin der zuständigen städtischen Projektentwicklungsgesellschaft Hafen City Hamburg GmbH. Sie erklärt, was am Beginn der Planung eines neuen Stadtteils steht.
Sehr viel. Es ist ja eine ganz komplexe Fragestellung, einen neuen Stadtteil zu planen. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen ganz anders, als viele sich das vielleicht vorstellen. Es ist eben nicht ein Planertisch und vom Reißbrett sagt man ja gerne, ne? Ein Stadtteil wird vom Reißbrett geplant. Das ist natürlich mitnichten so. Es ist im Grunde genommen ein großer Kooperationsprozess mit sehr, sehr vielen Akteuren.
Die Stadtplaner sprechen von einer riesigen Chance und großem Glück, dass Hamburg ehemalige Hafenflächen hat und die Stadt an dieser Stelle, innenstadtnah und am Wasser, wachsen kann. Bevor es soweit ist, arbeitet die Hafen City GmbH zunächst an einer umfangreichen Bestandsaufnahme.
Es gibt ja zum Beispiel das Lagerhaus G, das denkmalgeschützt ist. Also wir schauen uns einfach sozusagen das gesamte Gebiet an und daraus wird es mal sowas wie ein Grasbrook-Atlas geben. Also wirklich eine Bestandsaufnahme, auch historisch. Wir haben historische Recherchen gemacht und das werden wir auch irgendwann mal als Grasbrook-Atlas veröffentlichen. Also wir gucken erstmal, was finden wir vor.
Der neue Stadtteil liegt nicht nur dicht an der jetzigen Hafen City, sondern grenzt unmittelbar an die Hauptbahnstrecke gen Süden und den dahinterliegenden Arbeiterstadtteil Veddel. Was den dortigen Bewohnern wichtig ist, weiß Klaus Lübcke, der seit 15 Jahren politisch aktiv ist und die Veddel in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte vertritt. Er freut sich, dass die Planungen konkreter werden und hat klare Vorstellungen dazu.
Die Planung macht ja die Hafen City GmbH und die sitzen da in ihrem Büro in der Hafen City und dann gucken sie zum kleinen Grasbrook von der Seite. Und wenn man in einem Hafen sitzt und immer dort ist und immer darüber guckt, dann denkt man so einen Stadtteil von der Seite aus. Und ich finde, da muss der Perspektivenwechsel her. Die Planer müssen sehen, dass es unmittelbare Nachbarn gibt, die davon direkt betroffen sind von den Planungen und es ist nicht ein vollkommenes Niemandsland, sondern wir grenzen direkt dran. Und da die richtige Verbindung herzustellen, auch von Süden zum kleinen Grasbrook, das ist für uns wichtig.
Durch die Umwandlung der bisherigen Hafenflächen in Wohnraum erhoffen die Veddeler sich, dass die Isolation ihres Stadtteils aufgelöst wird und durch neue Nachbarn auch zusätzliche Schulen und Einkaufsmöglichkeiten geschaffen werden. Die Stadtplanung auf dem kleinen Grasbrook soll bis in den nördlichen Teil der Veddel reichen und den bestehenden Stadtteil damit besser anbinden.
Denkbar wäre zum Beispiel, wenn eine Schule gebaut wird, dass man das dort macht. Oder wenn eine Sporthalle gebaut wird, dass man das dort macht. Also wo die Einkaufsmöglichkeiten sind, dass man die dort macht. Also dass man dieses Knie hinbekommt, diese Verbindung. Und wir wollen halt nicht der Hinterausgang sein.
Susanne Bühler kann die Bedenken von Klaus Lübcke verstehen und erklärt gleichzeitig, dass die Hafen City GmbH in engem Kontakt mit ihm und anderen Akteuren der Veddel sei. Denn die Bewohner der Veddel seien schließlich die künftigen Nachbarn des neuen Stadtteils, deren Ideen auch bei der Bürgerbeteiligung gefragt sind.
Ich glaube, die Darstellungen sozusagen suggerieren vielleicht, dass wir das Ganze nur von Norden denken, aber das ist natürlich nicht der Fall. Wir denken es aus allen Perspektiven, denn das Gebiet wird der Trittstein sein zwischen der Innenstadt, der Hafencity und auch Wilhelmsburg, wo ja mit der IBA ganz viel geleistet wurde. Insofern werden wir das natürlich aus verschiedenen Perspektiven betrachten und wir werden beispielsweise auch einen zweiten städtebaulichen Wettbewerb haben, der sich befasst mit dem Stadteingang von Süden. Aber ich verstehe auch das Thema der Vettel, die ja wie so eine Insel auch ist, ne, umschlossen von verkehrlichen Situationen. Und ich glaube aber, dass der Grasbruck eine Chance sein kann, die Vettel auch aus dieser insulären Lage auch ein Stück weit zu befreien.
Nur wenige Meter neben den künftigen Neubauten liegt der Oswaldkai. Ein Mehrzweckhafenterminal, auf dem Fahrzeuge und Früchte umgeschlagen werden. LKWs stehen hier dicht an dicht und haben teilweise zwei weitere Fahrzeuge huckepack auf der Ladefläche geladen. Noch warten Bananen in einem regionalen Reifezentrum nebenan auf ihre perfekte gelbe Farbe, bevor sie in die Supermärkte in die Region ausgeliefert werden. Teile dieser industriellen Hafennutzung werden auch künftig bestehen bleiben. Susanne Bühler und Klaus Lübcke sind sich einig, dass sich der Lärm aus dem Hafengebiet gut durch Gewerberiegelbauten abschirmen lässt, um die dahinterliegenden Wohngebäude zu schützen. Klaus Lübcke weist hingegen auf eine andere Gefahr aus dem Hafen hin.
Wir haben mal an dem Kai, war das vor 2 Jahren, mal einen Brand gehabt auf einem Schiff. Und dann ist er festgestellt worden, dass oben auf den Containern auch radioaktive Fracht geladen war. Das hat dann zu großen Aufregungen geführt. Das hat mich dann auch gewundert. Dann haben sie alle gesagt, das wäre gefährlich gewesen für die Hafencity. Aber dass die Vettel auch ziemlich dicht dran liegt, das ist in der Zeitung dann nicht genannt worden. Also da ist die Wahrnehmung in Hamburg manchmal ein bisschen komisch.
Künftig können ca. 6.000 Menschen auf dem kleinen Grasbruck leben und bis zu 16.000 Menschen arbeiten. Damit der Stadtteil später gut durchmischt ist, sollen trotz exklusiver Lage am Wasser nicht nur teure Miet- und Eigentumswohnungen entstehen.
Auch da wollen wir natürlich Baugemeinschaften weiter fördern. Aber wir haben in der östlichen Hafencity beispielsweise ganz bewusst soziale Institutionen aufgefordert, sich zu integrieren. Wir haben dann die Martha-Stiftung, wir haben verschiedene Leben mit Behinderung, wir haben also soziale Institutionen aufgefordert, sich dort einzubringen. Und deswegen haben wir da eine ganz starke soziale Durchmischung. Und das wollen wir natürlich im Grasbruck auch weiter so und vielleicht sogar noch weiter fortsetzen.
Bis es soweit ist, startet zunächst ein städtebaulicher Wettbewerb, in dem Konzepte erarbeitet werden, wie die Flächen künftig städtebaulich und landschaftlich aussehen sollen. Die Hafencity GmbH rechnet damit, dass voraussichtlich Ende 2020 das sogenannte Planungsrecht vorliegt.
Vielleicht kann man mit den ersten Gebäuden so 2021 anfangen, also vielleicht so 2023, 2024 könnten vielleicht die ersten dort wohnen. Das ist aber eine ganz vorsichtige Aussage, muss man wirklich dazu sagen. Wie gesagt, Stadtentwicklung braucht auch ein bisschen Zeit, aber das sind so ungefähr die nächsten Schritte, die wir gehen werden.
In einem weiteren Punkt stimmen Klaus Lübcke und Susanne Bühler überein. Nachdem zunächst geplant war, den Stadtteil nur zu entwickeln, wenn zuvor die Olympischen Sommerspiele 2024 stattgefunden hätten, sehen es beide als große Chance, dass die Hafenflächen nun auch ohne Olympia für den neuen Stadtteil genutzt werden.
Ich bin jedenfalls sehr froh, dass es dann doch entschieden ist, dass es jetzt entwickelt wird. Und ich glaube auch, dass es folgerichtig in Hamburg. Das ist dann nur immer der ewige Kampf um die Flächen zwischen Wohnungsbau, Gewerbe, Wirtschaft, Industrie, Hafen. Jeder muss ja seinen Teil dabei abbekommen.
Denn natürlich wäre Olympia toll gewesen und es hätte das Ganze natürlich beschleunigt. Wir hätten mehr Geld dafür bekommen. Es wäre diese Brücke über die Elbe wäre möglich geworden, U-Bahn-Station ohnehin. Das sind natürlich wären andere Voraussetzungen gewesen. Man muss aber auf der anderen Seite sehen, solche Olympischen Spiele sind ein großer Katalysator für Stadtentwicklung. Auf der anderen Seite, es hätte alles unglaublich schnell entstehen müssen. Und wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, einfach gut drüber nachzudenken. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das eine große Chance ist und dass wir es auch ohne Olympia sehr gut schaffen können.
Nach vielen Jahren der Planung und den verschiedensten Ideen für den Ort scheint die Zukunft des kleinen Grasbruck nun also gewiss zu sein. Ein Beitrag von Lennart Albrecht.
Hause, alles scheiße. Jeden Tag bis in die Nacht, Fußballplatz alleine. Mach dir nix draus, sonst geht's hier allen gleich. Wenn du ein BXen kannst, dann haben wir einen Platz frei. Hier, Grasflecken auf Turbohose, Fischgräten auf Pullovern. Wir sind die coolen Jungs mit Gas in unseren Kinderlungen. Bunte Platten baut den Himmel arschgrau. Ja, hier sind wir zu Haus. Unsere Gangzeichen eingeritzt im Arm. Fenster, die mal Hakenkreuze waren und Feuerzeug, Brandnarben. Skinhead Girl, Haarpracht, Pony Klang, Rest ab. Düngen unsere Akne mit billig Schnaps. Komm mit uns, verschwende deine Zeit. Spielplatz zwischen Riesenblocks, wir stellen uns auf im Kreis. Saufen um die Wette und dann tanzen wir zu Agro an. Sagen im Blaulicht der Krankenwagen. Jetzt nur ein Schloss im Graben, dein schönes neues Fahrrad ging im Moorteich baden. Wir machen dich besoffen und dann gehst du kippen klauen. Ja, wir sind genau die Freunde, die du brauchst. Komm, wir fangen Stress an und kriegen auf die Fresse. Klettern auf junge Bäume, um sie abzubrechen. Badeanstalt werden rausgeschmissen, denn wir werfen mit Matsch und zeigen Penis den Mädchen. Rucksäcke voll mit Engelstrompeten. Wir lernen nicht für die Schule, wir lernen fürs Leben. Wollte noch ein Mädchen daten, lieber doch nicht. Das ist kein Deutsch mehr, was ich quatsche, ist kartoffelisch. Keiner kann uns kleinen Pisser mehr verstehen. Doch irgendwo gehen wir schon hin, überall sind wir im Weg. Seit dem Magen aus Pumpen geht dein Blick ins Leere.
Zugezogen Maskulin und ihrem Song Plattenbau Ost sind wir wieder zurück bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Großstadtdschungel Hamburg. Im Dschungel der Großstadt gibt es große und kleine Tiere. Die einen haben mehr Geld, die anderen weniger. Wer mehr Geld hat, kann mehr Macht ausüben, zum Beispiel über Spenden an Parteien, damit diese es leichter haben, wiedergewählt zu werden. In Hamburg spenden vor allem bestimmte Branchen an zwei Parteien, nämlich an die CDU und die FDP. Hat das große Auswirkungen und was bedeutet das für die Demokratie? Ein Beitrag von Erik Recke.
Money. Geld bestimmt die Welt, zumindest in der Wirtschaft. Aber gilt das auch für die Politik und die Entscheidungen, die dort getroffen werden? Auch wenn jeder Mensch in der BRD nur eine Stimme hat, kann er oder sie sich zusätzlich beispielsweise in Parteien engagieren und sein Geld dort einsetzen. Eine andere Möglichkeit, auf die Politik einzuwirken, ist, an Parteien zu spenden. Und dies wird reichlich genutzt. Allein von 2007 bis 2016 spendeten Hamburger Unternehmen und Unternehmerfamilien mindestens 6,8 Millionen Euro an die Bundestagsparteien. Davon gingen 80% an die CDU und 12% an die FDP. Lea Briand, Pressesprecherin von Abgeordnetenwatch.de.
Was man sagen kann, ist, dass es nicht so überraschend ist, dass der größte Teil des Spendenkuchens an die CDU und an die FDP geht. Das ist traditionell so, das sind die zwei Parteien, die die meisten Großspenden erhalten. Das kann auch von der Wirtschaftsnähe erklärt werden.
Die meisten der Hamburger Spenden stammen von Banken, Schifffahrts- und Immobiliengesellschaften sowie von Chemieunternehmen. Ihre Geschäfte sind maßgeblich von der Gesetzgebung der Bundestagsparteien abhängig. Sind an die Spenden also bestimmte Interessen geknüpft gewesen?
Ein Unternehmen ist normalerweise aus Profit ausgerichtet. Warum hat das ein Unternehmen quasi noch Geld übrig, um das zu spenden, wenn es nichts von der Politik erwartet?
Parteien können mit dem Geld, was ihnen gespendet wird, Wahlkampfmaterial wie Plakate und Flyer bezahlen. Sie können auch Firmen engagieren, die für die Partei Werbekampagnen designen und durchführen. Ebenso können sie sich mehr Personal leisten mit dem Ziel, Bürger und Bürgerinnen von der Politik der jeweiligen Partei zu überzeugen. Das hat soziale Auswirkungen. Lea Briand.
Die Geld haben, können ihren Lieblingskandidat, ihre Lieblingspartei unterstützen und vielleicht dazu beitragen, dass diese Partei in die Macht kommt. Und diejenigen, die über wenigen wirtschaftlichen Macht oder Mittel verfügen, können das nicht tun. Das heißt quasi, dass ja, Geld eine Rolle spielt am politischen Einfluss. Und das ist definitiv nicht das, was man in einer Demokratie erwartet. Und das zementiert eigentlich also bestehende Ungleichheiten in einer Gesellschaft.
Ein weiteres Problem ist, dass in Deutschland Spenden unter 50.000 Euro erst 2 Jahre später veröffentlicht werden müssen. Einerseits sinkt dadurch die Aufmerksamkeit von Bürgern und Bürgerinnen für mögliche Zusammenhänge zwischen Spenden und politischen Entscheidungen. Andererseits sind diese Zusammenhänge, wo sie bestehen, viel weniger nachvollziehbar. Was kann man also tun, um den Spendendschungel zu entwirren und die Demokratie in der Bundesrepublik zu stärken?
Erstmal sollten Unternehmensspenden verboten werden. Das ist die allererste Stufe quasi von neuen Regelungen. Dann sollten dann nur Privatpersonen spenden können, nur einmalig. Es ist jetzt gerade so, dass jemand mehrfach spenden kann. Und das sollte auch von der Summe limitiert werden an eine viel niedrigere Summe. Und wir sehen, dass es ganz gut klappt in anderen Ländern. Das ist zum Beispiel in Frankreich der Fall.
In Frankreich können nur Personen spenden. Und diese auch nur maximal 7.500 Euro pro Jahr. In Wahljahren sogar nur 4.600 Euro. Dort werden auch die Spenden zeitnah veröffentlicht. Gleichzeitig kann man an den USA sehen, dass noch mehr gelockerte Regelungen zur Begrenzung von Großspenden zu einem noch viel stärkeren Einfluss der großen Unternehmen auf die Politik führen. Woran scheitert es also bisher in der Bundesrepublik, beispielsweise Unternehmensspenden zu verbieten und Spenden zeitnah zu veröffentlichen? Noch einmal Lea Briand von Abgeordnetenwatch.de.
80% der Spenden gingen an die CDU. Warum sollten sie das ändern, wenn es gegen ihr eigenes Interesse geht? Die SPD, die auch seit vielen Jahren Teil der Großen Koalition ist, hatte sich mal in Wahlkämpfen interessiert gezeigt. Aber wir sehen, dass es da nichts gemacht wird. Also es würde, sobald das mehr Parteien sich dafür aussprechen, so eine Regelung ist einfach einzuführen.
Ein Gesetz zum Verbot von Unternehmensspenden müssten die Mitglieder des Bundestages initiieren. Zuletzt hatte die Partei Die Linke im Januar 2014 beantragt, Spenden von Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und Vereinen sowie das Sponsoring von Veranstaltungen zu verbieten. Dazu sollte eine jährliche Spendenbegrenzung für natürliche Personen von 25.000 Euro eingeführt werden. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt und ist seitdem nicht wieder aufgegriffen worden.
Erik Recke über Hamburger Parteispenden. Wer im Dschungel überleben will, muss gut informiert sein.
does it easy? Does it, they got something to say?
Does it turn it into monsters? Turn it into does it easy? Does it? They've got something to say.
Does it turn it?
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Obdachlosigkeit ist ein unangenehmes Thema. Obdachlose Menschen stören das Stadtbild und werden häufig aus den Innenstädten vertrieben. Wie obdachlose Menschen leben, das wissen die meisten nicht. Im kommenden Beitrag stelle ich mich der Frage, wie man es aus der Obdachlosigkeit schafft und warum das so schwer ist. Frühmorgens, 6.15 Uhr. Der Wecker ist gnadenlos. Er zerstört den gerade noch geträumten Traum mit der Wucht einer Abrissbirne. Die Augen öffnen sich langsam. Eine Hand schnellt in Richtung Wecker und drückt auf Schlummern. Nur noch 5 Minuten. Spätestens, als der Wecker erneut piept, aufstehen, ins Badezimmer, Zähne putzen und auf Toilette gehen. Kurz aufs Handy geschaut, schon ziemlich spät. Für einen Kaffee reicht's wohl nicht mehr. Schnell anziehen und los. Alltag eines berufstätigen Menschen mit festem Wohnsitz in Hamburg oder anderswo. Was aber bedeutet es, auf der Straße aufzuwachen, wenn man obdachlos ist und kein Dach über dem Kopf hat?
Also, meistens sah das so aus, dass ich irgendjemand reingeschickt habe, irgendwo im Laden, mir eine Flasche Wodka zu holen. Dann hat derjenige mir das in meinen Plastikbecher reingeballert, also Schnabeltasse. Dann habe ich mir meinen Becher festhalten lassen, sonst hätte ich nicht trinken können. So, wenn ich dann 3 Becherchen weggesoffen habe, dann hatte ich einen ruhigen einigermaßen, dann konnte ich meinen Becher selber halten. Und dann konnte ich auch einkaufen gehen. Weil so morgens konnte ich nicht einkaufen gehen. Da habe ich so gezittert, dann sind sämtliche Flaschen aus dem Regal rausgeflogen.
Das war Chris. Er hat 7 Jahre auf der Straße verbracht und ist zum Glück nicht mehr obdachlos. Heute ist Chris 47 Jahre alt und Stadtführer bei Hinz und Kunst.
Hinz und Kunst hat dafür gesorgt, dass ich wieder eine Wohnung kriege, aber die haben für meine Wohnung gebürgt, die ich seit 2011 habe. Ohne Hinz und Kunst wäre ich heute tot.
Und Chris fügt hinzu?
Ja, aber nur, weil ich wollte. Wenn ich nicht gewollt hätte, können die machen, was sie wollen.
Hinz und Kunst, das ist ein Straßenmagazin, was von Obdach- und wohnungslosen Menschen in der Region Hamburg vertrieben wird. Ein geregeltes Leben zu führen, ist für viele Menschen schwer. Chris allerdings hat besondere Hürden zu meistern, als er nach jahrelanger Obdachlosigkeit in seine erste Wohnung einzog.
Struktur zu halten. Guck mal, ich habe 7 Jahre auf der Straße gelebt, dann versuche mal wieder eine normale Wohnung zu leben. Postkasten öffnen, Hausflur putzen, Wohnung putzen. Ich habe die ersten 5 Jahre keine Möbel angenommen. Ja. Ich hatte immer einen Rucksack, einen großen, mit frischer Wäsche, Stange Tabak und Notgeld. Weil ich immer im Kopf hatte, ich verliere die Wohnung sowieso wieder.
Chris spricht aber auch über ein anderes Problem, das es schwer macht, aus der Obdachlosigkeit zu entkommen. Die Stigmatisierung der Gesellschaft und Scham. Er hatte Glück, bekam einen Job als Verkäufer bei Hinz und Kunst.
Irgendwann, wenn man es möchte, schafft man den Sprung dann rein und nimmt die Hilfe an. Aber es dauert, es ist ein harter Weg. Weil zu jemandem sagen, bitte, bitte, das ist eine Hemmschwelle. Ne?
Diese Hemmschwelle kennt auch Johann Grasshoff. Er ist Straßensozialarbeiter und arbeitet für die Diakonie in Hamburg. Auch für ihn ist Scham ein großes Thema. Es ist nicht einfach, sich einzugestehen, dass im Leben nicht immer alles glatt lief. Allerdings weist Johann auch auf ein Strukturproblem hin, was den meisten von uns wahrscheinlich gar nicht bewusst ist.
Wenn alle Papiere weg sind, selbst der Ausweis, kann ich jedem Menschen sagen, Mensch, geh doch zum Jobcenter. Und dann sagt der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin aber am Tresen, wer sind Sie denn überhaupt? Kommen Sie erstmal wieder, wenn Sie einen Personalausweis haben. So, daran scheitert es eigentlich schon beim ersten Schritt.
Die deutsche Rechtslage sieht vor, dass man nur dann eine Wohnung bekommen kann, wenn man Sozialleistungen bezieht. Einen vorläufigen Personalausweis zu beantragen, auch das kostet Geld. Alle, die diesen Ausweis nicht bezahlen können, sind in der Praxis von Sozialleistungen ausgeschlossen und haben somit keine Chance auf eine Wohnung.
Obwohl es ein Sicherheits- und Ordnungsgesetz gibt, das Polizeirecht, wo klar drin steht, dass jede Kommune verpflichtet ist, obdachlose Menschen, egal welcher Nationalität, egal welchen sozialrechtlichen Anspruch sie haben, unterzubringen. So, aber die meisten Kommunen in Deutschland halten sich nicht an dieses Recht. Und das ist in jeder Kommune gleich. So, und das ist etwas, wo täglich eigentlich Recht gebrochen wird.
Problematisch ist hierbei, dass die Obdachlosen über ihre Rechte häufig nicht Bescheid wissen. Der Umgang der Behörden mit obdachlosen Menschen aus dem Ausland ist dabei besonders fragwürdig. Auch hier beugen, so Johann Grasshoff, Polizei, Kommunen und Gemeinden oftmals deutsches Recht.
Es gibt nämlich noch den Paragraphen der Selbsthilfe. So, und bei obdachlosen EU-Bürgern wird zum Beispiel gesagt, Selbsthilfe kann auch sein, wir bringen dich zurück in dein Heimatland. So, das heißt, du kriegst eine Rückfahrkarte. Dann sagt er aber, ich will eigentlich gar nicht zurück, ich möchte hier in Deutschland bleiben. Dann wird gesagt, aha, er verweigert das. Dann ist er freiwillig obdachlos. So, und wenn jemand freiwillig obdachlos ist, dann ist das seine Entscheidung. Und dann ist die Kommune nicht mehr zuständig.
Dass jemand tatsächlich freiwillig obdachlos ist, daran glauben Johann und Chris nicht.
Wenn es 1000 Menschen sind, die auf der Straße sind, sind vielleicht 2, die sagen, ich gehe gerne im Wald. Aber 998 bestimmt nicht, das ist nur eine Schutzbehauptung für einen selber. Und irgendwann glaubst du an eigenen Scheiß, das ist schön auf der Straße. Aber glaub mir, die Straße ist nicht schön. Das ist der letzte Scheiß und vor allen Dingen Stress.
Aber an eine Unterkunft oder sogar eine Wohnung zu kommen, ist schwer. Es fehlen Ausweise, Deutschkenntnisse oder man hat eine Sucht entwickelt, um mit dem harten Leben auf der Straße klarzukommen. In eine Wohnung kommt man häufig nur dann, wenn man vorher clean ist. Aber der Alkohol, das Heroin oder all die anderen Substanzen sind essentiell. Ohne sie können viele meist nicht schlafen. Eine Wohnung für die Betroffenen wäre eine Möglichkeit.
Es gibt Hilfsangebote, und das nennt sich Housing First. Das heißt, ohne Vorbedingungen gebe ich jemand eine Wohnung, die unterschreibt damit einen eigenen Mietvertrag und bietet dann Hilfe an, die freiwillig ist.
Auch wenn sich Housing First in Berlin und Köln und vor allen Dingen im Ausland etabliert hat, ist es keine Wunderlösung. Sozialarbeiter Johann Grasshoff sagt, das Strukturproblem von Obdachlosigkeit liege in seiner strukturellen und gesellschaftlichen Betrachtungsweise.
Wir verwalten Obdachlosigkeit und wir beenden Obdachlosigkeit nicht. Das heißt, man muss die Perspektive wechseln. Ich nenne es immer einen Paradigmenwechsel. Das heißt, wir müssen mehr auf die Prävention gehen, also dass Menschen gar nicht erst obdachlos, wohnungslos werden. Niedrigschwellige Angebote haben wir eigentlich genügend. Es wird aber meistens in niedrigschwelligen Angeboten reagiert. Also noch eine Suppenküche mehr, noch eine Tagesaufwandstätte und so weiter. Und dann die Wege aus der Obdachlosigkeit heraus, da Projekte zu initiieren, da fehlt es eigentlich ganz stark dran.
Chris hingegen wünscht sich mehr bezahlbaren Wohnraum und eine vernünftige Nachbetreuung für ehemalige Obdachlose. Das berühmte Machtgefälle zwischen denen da oben und denen, die ganz unten leben. Jeder Mensch kann seinen Beitrag leisten, es aufbrechen. Es geht dabei auch um Begegnungen, die auf Augenhöhe stattfinden sollen. Obdachlosigkeit ist kein individuelles Problem von faulen Süchtigen, sondern hat strukturelle Ursachen. Wir, die nicht obdachlos sind, sind also Teil des Problems. Ja, bei Problemen sollte man sich halt immer erstmal an die eigene Nase fassen. Das war mein Beitrag über Obdachlosigkeit und wie schwer es ist, ihr zu entkommen.
Es fehlt nur noch ein Wort, dann ist das Album fertig. Ich komme nicht drauf. Da fehlt die Pointe. Da fehlt der Sinn des Lebens. Und, Schlampe, Hure, Möse. Ah, warte, ich hab's. Nutte. Nutte. Ja, genau, Nutte. Ich hab's. Nutte, Nutte. Aber ich muss das anders aussprechen. Nutte, 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 Nutte. So, genau, ich hab's. Also, ich bin fertig. Warte mal, ich glaube, ich muss kotzen. Nein, nein, doch nicht. Okay, wir können aufnehmen. Ja.
Nutte, ich bin der erste Rapper mit Inhalt und Message. Es geht um Drogen, Huren und immer um Meckes. Rapper machen Ansagen und Absagen mit Tracks, die klingen wie schwarzblasende Balladen. Stoffticken ist die Basis für Rap-Singles. Du kommst mit Punchlines, ich aus Maastricht mit Stecklinge. Plastiktüten mit Hanfblatt und Zipverschluss. Irgendwie macht man durch Straftaten immer Schluss. Wen juckt deine Meinung, Hure, beschwerst dich wegen Style und Coolness, Reimstrukturen hab. Zerknüllte Batzen statt goldener Mastercard, bummst deine Mami, weil heute ist Vatertag. Fress mich voll mit Aioli und Tapaschalen, fährst mit Ruggerpaten, ganze Grasplantagen. Ich hau auf deine New-Era-Cappy und du sagst, ich find dein Fuß lecker, Daddy. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt fetter als 90% der Hurensohn-Rapper. 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Ich piss auf das Mic und bin trotzdem im Takt. Ihr Strichfotzen in Chucks mit Lipgloss für den Glanz. 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Tannenbusch-Nutte, kochende Crackbetriebe, goldene Kettenliebe, polnische Felgenliebe, V12. Maschinen auf Backsteine geparkt, stehst geschockt morgens auf mit Kackstreifen im Arschnuttensohn. Wo sind deine Tiefbettschlappen? Weedpacks handeln aus Eastpack-Taschen, Postfach immer voll. Viele Briefumschläge, du brauchst schon für 5er Gras Finanzierungspläne. Dumme Huren wollen seelischen Beistand, schon nach paar Takten putzen sie die Zähne mit meinen Schwanzbomben, Ivory da. Erdbergknollen, dessen Wirkung dir locker den Nerv zertrommeln um. 2 Uhr nachts hörst du Haftschadenschreie, wo du schon am Träumen bist von Manga gezeichnet. Doch Pokémon ist im Vergleich zu Deutschrap ein Gangsterfilm, in dem man perlweißes Zeug schreckt. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt fetter als 90% der Hurensohn-Rapper. 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Ich piss auf das Mic und bin trotzdem im Takt. Ihr Strichfotzen in Tax mit Lipgloss für den Glanz. 0,9, 0,9, 0,9, 0,9.
Sio mit 0,9 hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Hamburgs Großstadtdschungel. Hamburg und seine Clubs verbindet eine lange Liebesgeschichte. So starteten im August 1960 die Beatles ihre Weltkarriere in St. Pauli im Musikclub Indra in der Großen Freiheit 64. Auch Weltstars wie Jimi Hendrix, Chuck Berry oder Jerry Lee Lewis standen schon auf den Bühnen der Stadt mit so schillernden Namen wie Star Club, Kaiserkeller oder Top Ten Club und begeisterten die Hamburgerinnen und Hamburger. Und auch heute, knapp 60 Jahre später, gibt es in der Hansestadt immer noch eine Clubvielfalt wie kaum in einer anderen deutschen Metropole. Trotzdem sind die Clubs seit einiger Zeit bedroht. Immer wieder hört man von Clubschließungen, nicht selten fällt der Begriff des Clubsterbens. Doch woran liegt das? Dafür hat Christopher Bahl mit Tore Debor, Geschäftsführer vom Clubkombinat Hamburg, gesprochen.
Diese Beats kennen wir, wenn wir am Wochenende feiern gehen. Die Clubs sind voll, der Bass dröhnt. Trotzdem hört man von vielen Problemen. Das Clubkombinat Hamburg ist das Sprachrohr für Clubs und Veranstalter. Tore Debor berichtet uns, wofür sich der Verein einsetzt.
Als Verein organisiert, bündeln wir die Interessen von 160 Mitgliedern gegenwärtig. Das Ziel ist, sich als Verband dafür einzusetzen, dass die Rahmenbedingungen für Live-Musik in Hamburg verbessert oder sich zumindest nicht weiter verschlechtern.
Was müssen Veranstalter und Musikclubs mitbringen, um im Verein aufgenommen zu werden?
Aufgenommen werden Antragsteller, die ein Musikprogramm nachweisen können, was einen gewissen Live-Anteil mit sich bringt und eine Regelmäßigkeit von Programmdarstellung. Das können feste Musikspielstätten an einem Ort sein, können Festivals sein, können aber auch freie Veranstalter ohne feste Musikspielstätte sein.
Hamburg gilt mit über 120 Musikspielstätten, mehr als 20.000 Musikveranstaltungen und jährlich 4 Millionen Clubbesuchern, gemessen an der Einwohnerzahl, als Deutschlands Live-Club-Hauptstadt mit der höchsten Spielstättendichte. Wie geht es der Hamburger Clublandschaft denn aktuell?
Ich würde sagen, es ist sehr angespannt. Wir haben mit vielen Problemlagen zu kämpfen. Wir hatten gerade wieder einen XXL-Sommer, der zu hohen finanziellen Aderlässen geführt hat, weil wir im Sommer keine Einnahmen haben, aber laufende Fixkosten. Wir haben viel mit Lärmbeschwerden auseinanderzusetzen in der verdichtenden Stadt. Wir haben gerade Anwohnerparken auf St. Pauli eingeführt bekommen. Das alles führt zu Mehrkosten. Wir haben steigende Gewerbemieten, die den Freiraum für Live-Musik immer weiter einschränken.
Aber bei 4 Millionen Clubbesuchern jährlich müssten die Clubs doch ausgelastet sein. Eine Falschannahme?
Die Auslastung von Musikspielstätten erheben wir jetzt nicht. Wir fragen unsere Mitglieder bei Aufnahme, wie sie selber ihre Auslastung einschätzen. Und das liegt so zwischen 50-75%.
Wie wichtig ist denn das europaweit geschätzte Reeperbahn-Festival für den Nachwuchs und die Clubs?
Das Reeperbahn-Festival ist wie bei vielen anderen Sachen auch mit zwei Augen zu betrachten. Für die Clubs, die direkt daran beteiligt sind, ist es Segen. Nach einem langen Sommer haben sie mal wieder volle Läden mit zum Teil 80 Konzerten an 4 Tagen. Die Mehrheit der Clubs in Hamburg ist allerdings nicht am Reeperbahn-Festival beteiligt, hat somit mit großen Programmlücken zu kämpfen, weil die 500 Konzerte, die in diesem verdichteten Raum stattfinden und häufig ja auch in Nicht-Club-Venues stattfinden, die fehlen halt dann auch irgendwo, weil diese Künstler mehr oder weniger sicher in dem gleichen Zeitraum wahrscheinlich auch sonst irgendwo in Hamburg aufgetreten wären. Ja, der langfristige Effekt lässt sich nicht unbedingt bemessen vom Reeperbahn-Festival.
Beliebte Clubs wie der Donner, das Golem oder aktuell das Moloch mussten schließen. Im Jahr 2017 existierten in Hamburg 109 Musikclubs, die Live-Musik in Hamburg präsentierten. Die geschätzte Gesamtzahl aller Musikspielstätten, inklusive Musikkneipen, liegt bei über 140. Seit 4 Jahren führt das Clubkombinat Bilanz.
2014, 2015 hatten wir ein Übergewicht an Eröffnungen. 7 Eröffnungen hatten wir da registriert. 2016, 2017 hatten wir noch 6 Eröffnungen registriert, allerdings in dem Doppeljahr dann auch 12 Schließungen. Noch schwieriger zu messen ist als eine Clubbetrachtung, ist ein qualitatives Clubsterben, nämlich eigentlich einfach die Einstellung von Live-Musik und gerade dem Nachwuchs überhaupt noch eine Bühne zu bieten, ist halt mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, zunehmend schwer.
Auf der Reeperbahn reihen sich über 60 Kioske aneinander. Der Trend des Corners nimmt weiter zu. Viele Clubgänger trinken lieber günstig am Kiosk vor, als sich die teuren Getränke im Club zu kaufen. Haben die zahlreichen Kioske Schuld an den Clubschließungen? Tore Debor sagt:
Die Gesamtheit der Schließungen kann man jetzt nicht pauschal irgendjemandem in die Schuhe schieben. Man muss jeden Einzelfall betrachten. Was sind die Gründe einer Schließung? Die können sehr vielfältig sein. Das kann der benachbarte Kiosk sein, der neu aufgemacht hat. Das kann eine Baustelle sein. Das kann interne Krankheit, Todesfälle innerhalb des Clubbetreibers. Das können die Anwohner sein. Das hat häufig mehrere Gründe. Und kann man so pauschal nicht beantworten.
Aufgrund von steigenden Mieten und insgesamt hohen Grundkosten, die das Clubkombinat registriert, würde eine höhere Infrastrukturförderung seitens der Stadt helfen. Vor allem
beim Thema Lärm- und Anwohnerbeschwerden wäre zum Beispiel ein Lärmschutzfonds hilfreich, wo wir bauliche Maßnahmen finanzieren können, die ja, zu Schallisolierung führen und hoffentlich solche Probleme reduzieren.
Und es gibt da noch einen weiteren Punkt.
Man könnte die Stellplatzabgabe, die es in Hamburg immer noch gibt, einfach abschaffen, wie sie in vielen anderen deutschen Städten einfach nicht existent sind.
Ihr hattet im Verband die Kampagne Future Music City Hamburg mit einer Unterschriftenaktion gestartet. Mit der wollt ihr auf die Schwierigkeiten vieler Hamburger Clubs aufmerksam machen. Über 10.000 Unterschriften sind bis zum letzten Tag zusammengekommen. Konkret fordert ihr darin unter anderem drei Dinge: ein Dialogforum für Kulturfreiräume, mehr Open-Air-Flächen für Musiknutzung und ein Fonds für Lärmschutz und grüne Energie. Wer sind konkret eure Unterstützer?
Wir haben da viele Unterstützer auch aus den Musikerkreisen, unter anderem so bekannte Namen wie Madsen, Ketka, aber auch Filmemacher Fatih Akin.
Ein Beitrag von Christoph Bahl. Bleibt zu hoffen, dass die Forderungen wahrgenommen werden. Denn Hamburg braucht seine Clubs, so wie seine Musicals. Nicht nur als Touristenmagnet, sondern auch um seinem Ruf als Pop- und Beatles-Stadt gerecht zu werden. We'll be right back. Prodigy mit Ohm. Wie wir eben gehört haben, sind Clubs notwendig für den Hamburger Tourismus und auch die Anwohnenden lieben ihren Kiez im Herzen der Hansestadt. Trotzdem brauchen sie auch mal etwas Ruhe von all dem Trubel. Die finden sie im Grün. Das Besondere? Dafür müssen sie ihren geliebten Kiez nicht einmal mehr verlassen. Unsere Redakteurin Melina Deschke hat sich zwei verschiedene Konzepte für ein grüneres St. Pauli angesehen und kam dabei hoch hinaus.
Hamburg ist bekannt für sein Nachtleben. Woche für Woche tummeln sich tausende Menschen auf Deutschlands sündigster Meile. Nur ein paar Meter weiter, die große Freiheit entlang, hinter den Bars und Diskotheken, merkt man nichts mehr von dem Trubel. Auf einem ehemaligen Parkdeck haben sich Anwohnende gemeinsam ein kleines Idyll inmitten der Großstadt geschaffen. Wo früher Autos standen, stehen jetzt Bänke, Blumenbeete und Bienenstöcke. Das Gartendeck gibt es seit 2011. Seit 2012 gärtnert auch Lea Ring fleißig mit.
Generell geht es bei Urban Gardening wirklich darum, Möglichkeiten aufzuzeigen. Und dass man in der Stadt Bienenvölker hält, dass man in der Stadt gärtnert, dass man Gemüse erntet. Und das ist dann erst sexy sozusagen, wenn man das halt wirklich macht in der Gegend, die eigentlich genau das Gegenteil darstellt. Und da würde ich sagen, ist St. Pauli ein guter Ort für.
Neben dem Gärtnern beschäftigen sich die Hobbybotaniker auch mit Stadtpolitik.
Wir sind Teil des Recht auf Stadt-Netzwerkes und sind einfach auch als Garten in so einer umkämpften Gegend schon auch in gewisser Weise ein Statement.
Ursprünglich entstand das Gartendeck im Rahmen eines Kulturprogramms als temporärer Garten, ist aber einfach geblieben. Eigentlich war geplant, die Fläche des ehemaligen Parkplatzes 2013 zu bebauen.
Wir haben keine klaren Ansagen bekommen von der Sprinkenhof AG, also der Verwalterin des Grundstücks, und waren sozusagen immer in dieser prekären Situation, nächste Saison könnte die letzte sein.
Nun ist es tatsächlich soweit. Da, wo jetzt noch Beete stehen, sollen bald Wohn- und Gewerbeblöcke aus dem Boden wachsen. Das letzte Jahr für das Gartendeck war es aber trotzdem nicht. Denn der Garten zieht um. Die neue Fläche befindet sich nur eine Straße weiter.
Wann die Saisoneröffnung sein wird, ist, denke ich, dann auf der Homepage zu lesen. Und ansonsten kann auch jeder gerne jetzt noch vorbeikommen. Wir sind gerade am Aufräumen und freuen uns auch über jede helfende Hand. Das ist echt ganz schön viel Erde, die wir da noch runterbewegen müssen.
15 Minuten zu Fuß vom Gartendeck entfernt liegt der Medienbunker. Der graue Klotz neben dem Heiligen Geistfeld ist eigentlich ein Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg, der in Hamburg aber nur als Bunker bekannt ist. Mit fast 50 Metern Höhe überragt er den Stadtteil und ist nicht zu übersehen. Wenn es nach Urte-Usling geht, dann ist der Bunker bald nicht mehr grau, sondern grün. Sie arbeitet ehrenamtlich bei dem Projekt Hildegarden mit. Auf dem Dach des Bunkers soll nicht nur ein Garten, sondern ein ganzer Park mit mehreren Stockwerken entstehen.
Die Erde ist schon bebaut und da gibt's halt wenig Platz, um noch weitere grüne Rückzugsorte gestalten zu können. Deshalb sind wir der Meinung, man sollte mehr auf die Dächer gehen. Und dann finden wir es auch gerade wichtig, in der Großstadt grüne Rückzugsorte zu haben und dass die Leute dann nicht immer mit Bussen und Bahn in die Gegend oder nach draußen fahren müssen, sondern einfach vor ihrer Wohnungstür die Möglichkeit haben, sich zu erholen.
Aber gibt es in Hamburg wirklich zu wenig Grün? Immerhin liegt die 47 Hektar große Parkanlage Planten und Blumen im Zentrum der Großstadt und damit nicht weit entfernt vom Bunker.
Grün kann es eigentlich gar nicht genug sein, aber das, was sich gerade in diesem Viertel auf St. Pauli herausgestellt hat, ist, dass man Ruhe braucht und eher begrünte Ruheoasen und dann ist man über dem Verkehrslärm der Stadt in einer gewissen Höhe und es wird alles so ein bisschen leiser und ruhiger.
Beim Gärtnern in 50 Metern Höhe können Wind und Sonne Probleme machen.
Da muss man dann gucken, inwieweit die Pflanzen sich stabilisieren müssen, inwieweit man die wirklich befestigen muss, damit sie eben auch nicht umwehen. Ob man vielleicht mehr gießen muss als unten und dementsprechend auch Pflanzen ausstatten oder nehmen muss, die eben auch gut viel Sonne vertragen.
Das wird in kleinen Testbeeten jetzt schon ausprobiert. Wer sich das gerne selber angucken möchte und noch dazu den atemberaubenden Ausblick vom Bunker genießen will, kann immer mittwochabends dort vorbeischauen.
Dann kann man einfach rumkommen, sich das Projekt erklären lassen und dann, wenn man Bock hat, auch einfach mitmachen.
Ein Beitrag von Melina Deschke. Falls ihr auch Lust auf Urban Gardening bekommen habt, aber nicht in Hamburg wohnt, schaut doch einfach mal auf den Dächern in eurer Umgebung nach. Vielleicht gibt es dort ja schon eine Grünanlage oder einen Gemeinschaftsgarten. Alternativ startet einfach selber ein. Damit wären wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Großstadtdschungel Hamburg, heute zusammengestellt von Masterstudierenden der Finkpunkt Hamburg-Redaktion an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. An den Reglern saß heute Adrian Limbroth, Redaktion hatte Ulrich Hägele, am Mikrofon meine Wenigkeit Karl-Lukas Gebhardt. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de. Tschüss und ade. Thank you.